Leben in der Schöpfungsgemeinschaft, so heißt die Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Und heute geht es ums Aufatmen, um den Sabbat. Das reparieren wir noch kurz. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich habe hier 6 Plakate angepinnt. Ich wollte ja mal Lehrerin werden und deswegen freue ich mich immer, so ein bisschen Didaktik mit reinzubringen. Und wir werden uns heute nicht nur einen Bibelvers angucken, sondern ganz viele, mindestens 6. Und damit wir so ein bisschen den Überblick behalten, dachte ich, bringe ich euch mal ein paar Plakate mit. Sabbat. Damit wir alle so ein bisschen was darunter vorstellen können, können wir uns ja erstmal fragen, was ist das überhaupt? Was ist ein Sabbat, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind? Ein Sabbat ist ein freier Tag. Ein ganzer Tag ohne Arbeit. Doch es kommt nicht aus dem Nirgendwo. Der Sabbat hat ein Konzept, es ist ein biblisches Prinzip und wir wollen dem heute so ein bisschen auf die Spur kommen, was das bedeutet. Oft fängt man ja bei sowas erstmal mit der Wortbedeutung an und Shabbat, das hebräische Wort, von dem das deutsche Sabbat abstammt, das bedeutet erstmal aufhören. Sabbat ist aufhören. Wir kennen dieses Verb auch aus der Noah-Geschichte. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, als alle wieder aus der Arche draußen sind, verheißt Gott, ich will nie wieder eine solche Flut schicken und nie wieder werden aufhören, Saat und Ernte und so weiter. Aufhören. Jetzt ist ja die Frage, womit wir aufhören sollen. Und dazu schauen wir erstmal in den Predigttext für heute. Es sind nur 4 Kapitel und ich gehe mal hier zum A. Es sind nur 4 Verse. Nicht 4 Kapitel. Ich höre jetzt nicht an, dann wären meine 30 Minuten auch voll. Nein, es sind nur 4 Verse und sie stammen aus den 10 Geboten, konkret dem 4. Gebot. Das Volk Israel befindet sich gerade auf der 2. Etappe ihrer Wüstenwanderung. Sie hatten ganz lange Zeit in der Sklaverei in Ägypten verbracht und waren versklavt unter der ägyptischen Herrschaft. Und in einer ersten Etappe hatte Gott das Volk bereits aus der Sklaverei herausgeführt. Und nun in einer 2. Etappe stehen sie vor dem Berg Sinai, das ganze Volk mit Sack und Pack, mit immer wieder neu aufzubauenden klapprigen Zelten, mit Alten und Kranken und Kindern. Und hier werden sie nun zu Gottes Eigentum. Gott schließt einen ewigen Bund mit seinem Volk. In einer Riesenerscheinung kommt er auf den Berg Sinai herab und stellt sich erstmal selber vor. Er ist der Gott, der das Volk befreit hat. Jedes weitere Wort, alles, was er sagt, jedes einzelne Gesetz, steht unter diesem Vorzeichen der Befreiung. Und es folgen 3 Gebote, die das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk regeln. Also das Volk soll keine anderen Götter haben, es soll sich kein abgeschlossenes Bild machen. Und bevor es in den Geboten 5 bis 10 um das Miteinander des Volkes geht, nicht Ehebrechen, nicht neidisch sein, nicht morden und so weiter, kommt nun das 4. Gebot, das Sabbatgebot. Dort steht, gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde und Meer gemacht und alles, was dazu gehört. Am 7. Tag ruht er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt. Sabbat ist aufhören. Jetzt in diesem Zusammenhang wird nun auch klar, womit wir aufhören sollen. Mit der Arbeit, die wir die anderen 6 Tage verrichtet haben. Eine weitere Dimension des Sabbats kommt hinzu. Sabbat bedeutet ausruhen. John McCormack, ein zur Zeit sehr populärer Theologe und Pastor von ihm, stammt auch dieses Buch hier, Das Ende der Rastlosigkeit. Er spricht in Bezug auf den Sabbat über die 4 Dimensionen des Sabbats. Stop, Rest, Worship und Delight. Aufhören, ausruhen, anbeten und Freude. Wir hören auf und ruhen von unserer Arbeit, von dem, was uns antreibt und beschäftigt. Wenn wir so ganz tief in uns hineinhorchen, können wir es vielleicht bestätigen, dass das Wollen und das Sorgen, dass das uns die ganze Zeit antreibt. Ich laufe auf das zu, was ich will und was ich erstrebe und ich laufe vor dem weg, vor dem ich mir Sorgen mache. Und Sabbat bedeutet an der Stelle beides zu lassen. Das Wollen und das Sorgen. Wie schön wäre das, oder? Mit dieser Idealvorstellung nach der Ruhe sind wir in der aktuellen Gesellschaft auch in guter Gesellschaft. Wenn man mal Instagram aufmacht oder durch die Meiersche geht, dann begegnet uns ganz viel zu Bedürfnisorientierung, zu Ruhe in der Stille, zu Achtsamkeit, Detox und so weiter. Doch der Sabbat ist mehr als das. Der Sabbat will gefüllt werden mit dem, was ihn schafft, mit Anbetung und Freude. Wir kommen später darauf zurück, was das bedeuten kann. Halte den Sabbat. Unser Predigttext für heute, und vielleicht kommen wir dem biblischen Prinzip, dem biblischen Konzept des Sabbats etwas näher, wenn wir das auf das Warum des Sabbats blicken. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazu gehört, am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Lass uns mal in die Schöpfungserzählung reingucken und wir starten bei S wie Schöpfung. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem, ihr seht jetzt die Plakate, ich sehe die gar nicht. Aber ihr könnt es euch zuordnen. S wie Schöpfung. Wir starten am Anfang der Bibel, wo das allererste Mal ein Ruhetag erwähnt wird. Das erste Kapitel des ersten Buchs der Bibel, also Genesis 1, Vers 1, erzählt in einer wunderschönen und literarischen Art und Weise, wie Gott als Schöpfer das aus Chaos Ordnung schafft. Wie er das Chaos beseitigt und eine gute Welt schafft. Am Anfang war alles wüst und leer. Und Tag für Tag wird Unfertiges voneinander geschieden, sodass es lebensvoll wird. Und Gott bilanziert am Ende von jedem Tag, dass es gut war. Alles, was Gott tut, löst das Geschöpf von seinem ursprünglichen Zustand und zieht es nach und nach in seine göttliche Bestimmung hinein. Am Ende ist kein Teil mehr wüst und leer oder in seinem ursprünglichen Todeszustand. Am Ende der 6 Tage war es nicht nur gut, sondern es war sehr gut. So steht es jedenfalls in der Bibel. Die Schöpfung ist nun also vollständig, aber eigentlich noch nicht ganz, denn der Höhepunkt, die endgültige Vervollständigung, die fehlt noch. Es geht noch weiter, denn Genesis 2 schreibt, so wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am 7. Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und er heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er sein ganzes Werk erschaffen hatte. Der 7. Tag ist nicht isoliert, sondern er ist ein Abschluss einer Ganzheit. Gott ruhte und er segnete diesen Tag und er heiligte ihn. Das ist nun schon der 3. Segen, den Gott spricht. Der 1. Segen galt den Tieren im Wasser und in der Luft. Gott segnet sie und sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und auch den Menschen spricht er diesen Segen zu und sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und es gibt noch das Add-on, den Zusatz, dass sie herrschen sollen. Vielleicht erinnert ihr euch an die allererste Predigt dieser Predigtreihe von Anke. Herrschen heißt in diesem Zusammenhang dienen und verwalten und bewahren. Und nun geht der 3. Segen dem 7. Tag. Es wird deutlich, dass die Schöpfung durch das sich Ausbreiten des Menschen, wie es ja der 2. Segen verheißt, dass die Schöpfung dadurch nicht zum Erschöpfen kommen soll. Die Schöpfung des Menschen ist nicht der Höhepunkt, sondern der Höhepunkt der Schöpfung ist der Sabbat. Nachdem nun aus Chaos Ordnung wurde, ordnet Gott sogar die Zeit. Es gibt eine Zeit für Arbeit, und das will ich an dieser Stelle kurz auch betonen, in allen Bibelstellen, in denen es um den Sabbat geht, werden 6 Tage der Arbeit beschrieben. Aber es gibt eben auch eine Zeit für Ruhe. Mit dem 7. Tag kommt ein ganz, ganz neuer Gesamtzustand in die Schöpfung. Nicht nur das Tun, auch das Lassen ist gesegnet. Und um diesen Tag zu schützen, heiligt Gott ihn. Das heißt, er beschlagnahmt ihn für sich, um ihn auch für die Menschen fruchtbar zu machen. Heiligen, also Kadash im Hebräischen, bedeutet aussondern. Das zeigt die Besonderheit des 7. Tages gegenüber den 6 Tagen. Lass uns kurz über Zahlen sprechen. Ich weiß, es ist ein nerdiges Thema und wir wollen es auch nicht zu sehr glorifizieren. Das Beeindruckende ist und bleibt Gott und nicht irgendwelche coolen Zahlensymboliken. Und dennoch können sie manchmal Botschafter einer guten Botschaft sein. Der 3. Segen liegt nun aber also auf dem 7. Tag, 3, das wissen wir vielleicht. Das ist eine heilige Zahl, denn 3 steht für Göttlichkeit, weil Gott selbst 3 in einem ist. 3-mal wird der 7. Tag genannt. Jeder andere Tag wird nur einmal genannt, der 7. Tag wird 3-mal genannt. Und der 1. Vers der Schöpfungserzählung besteht aus 7 Worten. 7 ist ebenfalls eine besondere Zahl, sie steht für Vollkommenheit. Und der Abschnitt über den Sabbat enthält nun drei Aussagen, die im direkten Zusammenhang mit dem Sabbat stehen, zu je 7 Worten. Und insgesamt besteht dieser Abschnitt über den Sabbat aus 5 Aussagen a je 7 Worten. Das ist 35. Das müssen wir uns merken, denn, und jetzt kommt das Verrückte, in der ersten Schöpfungserzählung wird das Wort Elohim, also Gott, 35 Mal verwendet. Und die letzte Erwähnung dieses Wortes findet erst in der allerletzten Zeile über diesen 7. Tag statt. Es gibt ja 2 Schöpfungserzählungen. In der 2. geht es noch ein bisschen detaillierter um die Schöpfung des Menschen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Rippe und die Bäume und so. Und auch in dieser 2. Schöpfungserzählung kommt Gott 35 Mal vor. Mit unterschiedlichen Begriffen, aber auch 35 Mal. Und zusammen ist das 70. Wieder eine Vollständigkeit. Ich war ganz begeistert davon. Wir halten also eine Bilanz. Es ist die Ruhe Gottes und nicht die Erschaffung des Menschen, durch die die Schöpfung vollendet wird. Der 7. Tag ist etwas Besonderes. Erst hier kommt es zur Vervollkommnung, wenn wir die Zahlen zur Hilfe nehmen wollen. Erst hier findet der 3. Segen statt, erst die 35. Nennung des Wortes Gott. Aber Bevollendung bedeutet hier nicht Stillstand oder Erstarren, das sind Symptome des Todes, sondern Gott segnet und heiligt. Vor dem Sündenfall verkörperte die Sabbatruhe die vollkommene Schöpfung. Und seit dem Sündenfall kann es nur ein Ziel sein, das wir erstreben. Es fällt außerdem auf, dass anders als die anderen 6 Tage der 7. Tag keinen Abend hat. In Abhängigkeit von dem Schöpfer gibt das Geschöpf nicht mehr Energie aus, als es hat. Es braucht keine Unterbrechung. Aber mit dem Fall des Menschen ist auch der Sabbatcharakter der Schöpfung verloren gegangen. Die Sehnsucht des Menschen ist dennoch geblieben. Wir gehen also nun weiter zu dem Zeitpunkt, wo Sabbat ein Gebot im Volk Israel wurde. Mit dem Sabbatgebot, dem 4. Gebot, wir haben es gerade schon gelesen, ist nun der ersehnte Sabbat wieder in das Leben der Menschen getreten. Wir sind hier bei A wie Auftrag. Keine Sorge, nicht jeder Buchstabe dauert so lang, das war mit Abstand der Liste. Ein Theologe hat mal gesagt, mehr als Israel den Sabbat gehalten hat, hat der Sabbat Israel gehalten. Der Sabbat, ein Ruhetag, der schon am Vorabend, am Freitag begann, das war das Markenzeichen der Israeliten. Schauen wir mal in 2. Mose 31 oder auch in die Schrift von dem Propheten Hesekiel. Das war ein Prophet, als Israel dann schon später in seinem Land war. Dort wird geschrieben, die Israeliten sollen also den Sabbat halten, um ihn zu feiern, von Generation zu Generation. Das ist ein ewiger Bund. Für alle Zeiten wird er ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten sein. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Am 7. Tag ruhte er und atmete auf. Ein ewiger Bund über Generationen hinweg. Bei Nichtanhalten sollte man sogar mit dem Tod bestraft werden. Das klingt für uns sehr krass. Und dennoch, denke ich, können wir das, was die Israeliten damals darunter verstanden, den Inhalt auch für uns heute mit in Anspruch nehmen. Wenn wir schärfen wollen, was der Sabbat für uns auch heute bedeuten kann. Auch für die Israeliten bedeutete der Sabbat damals vor allem eins, keine Arbeit. Aufhören und ruhen von der Arbeit. Am Schabbat ist jede Tätigkeit verboten, die kreativ oder schaffend oder die Welt verändert ist. Für die Israeliten damals bedeutet das kein Backen, kein Nähen, kein Feuer an- oder ausmachen, nicht im öffentlichen Raum heben. Und für orthodoxe Juden bedeutet das auch das heute noch. Und hinzu kommen die Herausforderungen unserer Zeit. Keine Elektrizität, kein Autofahren, kein Kerzen anzünden und so weiter. Ah doch, Kerzen anzünden dürfen wir, aber kein Autofahren. Der Schabbat beginnt nämlich mit dem Kerzen anzünden. Und anschließend geht man in die Synagoge und es geht weiter mit einem gemeinsamen Familienessen, mit speziellen Bräuchen zu Brot und auch Wein. Im Laufe der Zeit haben sich Traditionen entwickelt, sodass der Freitagabend und auch der Samstag nach wunderschönen Traditionen und Liturgien ablaufen. Wir sehen, es ging und geht auch heute nicht nur darum, keine Arbeit zu verrichten, sondern den Tag ganz bewusst in Gottes Gegenwart zu gestalten. Hier kommen die Aspekte Anbetung und Freude ins Spiel. Jede Woche soll ein Tag ganz ernsthafter Verehrung Gottes haben. Es ist eine Balance zwischen Ruhe und Heiligkeit. Hier am A wie Auftrag halten wir fest, der Sabbat, der in den 10 Geboten verordnet wird, ist ein festes Zeichen zwischen Gott und seinem Volk. Es stiftet Identität, weil sich so das Volk von den anderen Völkern abgrenzen konnte und weil es die Möglichkeit gab, dass sie sich einen Tag für den Herrn hingegeben haben, der Herr, der sie befreit hat, der sie am Leben erhält, der für sie kämpft. Über alle Jahrhunderte hinweg, Richter und Propheten und Könige kamen und gingen, aber Israel hat den Sabbat gehalten. Und mehr als um ein Einhalten geht es vielleicht sogar um eine Haltung Gott und dem Leben gegenüber. Ich denke, auch das können wir heute für uns mitnehmen. Und das gilt nicht nur für die Menschen, es gilt auch für die gesamte Schöpfung. Wir haben es schon bei den Segen in der Schöpfungserzählung vielleicht rausgespürt, nicht nur der Mensch wird gesegnet, auch die Tiere werden gesegnet. Gott ist Schöpfer allen Seins und so darf auch alles, was ist, seine Geschenke annehmen. Wir gehen weiter in der Bibel und sind nun beim ersten B, im dritten Buch Mose, Kapitel 25. Hier lesen wir: Der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai, rede zu den Israeliten und sagt zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll das Land eine Sabbatruhe für den Herrn halten. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen, 6 Jahre sollst du deinen Weinberg beschneiden und deinen Ertrag ernten. Aber im 7. Jahr soll das Land eine vollständige Sabbatruhe für den Herrn halten. Dein Feld sollst du nicht besäen, dein Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht ernten und die Trauben deines nicht beschnittenen Weinstocks sollst du auch nicht lesen. Für das Land soll es ein Jahr der Sabbatruhe sein. Der Sabbat des Landes selbst soll euch ernähren. Dich, dein Knecht, dein Magd, dein Lohnarbeiter, dein Beisassen, alle, die bei dir leben. Auch deinem Vieh und den Tieren in deinem Land wird dieser ganze Ertrag zur Nahrung dienen. Ich war letztens mit meiner Oma Spargel essen und ich habe ihr gesagt, Oma, ich muss über Ackerbau predigen. Kannst du mir mal alle deine Skills und deine Tipps sagen, weil sie ist 98 und als 1 von 9 Kindern auf dem Bauernhof groß geworden. Und da dachte ich mir so, ja, es wird schon stimmen, was gesagt, aber ich habe auch noch mal ein bisschen nachrecherchiert, um herauszufinden, was stecken da denn für Wahrheiten drin, die wir vielleicht auch heute noch anwenden. Das ganze Land soll im 7. Jahr ruhen, es soll nichts gesät oder angebaut werden. Das entspricht auch heute noch dem Prinzip der Brachlegung. Es passiert kein ganzes Jahr heute, aber von Zeit zu Zeit. Durch das Ruhen erhält sich die Fruchtbarkeit des Bodens und die Nährstoffe können sich regenerieren. Durch das Aussetzen einer ganz intensiven Landwirtschaft können Wildpflanzen wachsen und das Saatgut und Insektenpopulationen können sich erholen. Zusätzlich soll ja alles, was von selbst wächst, allen gehören. Besonders den Armen und den Fremden. Der Sabbat erhält alle. Das ist wie so ein soziales Sicherungsnetzwerk für die Verwundbarsten der Gesellschaft. Und theologisch zeigt es auch noch die Vorstellung, dass Gott das Land gehört. Wir Menschen sind nur die Verwalter, nicht die Eigentümer. Das Sabbatjahr erinnert daran, dass nicht ununterbrochene Produktion, sondern Vertrauen auf Gottes Fürsorge entscheidend sind und dass Ruhezeiten heilig und lebensnotwendig sind für Mensch, Tier und Schöpfung. Wir waren bei S wie Schöpfung, dann bei A wie Auftrag, hier bei B wie Boden, denn der gehört auch zur Schöpfung. Und nun gehen wir weiter zum zweiten B wie Bund. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die 10 Gebote kommen in der Bibel ja 2-mal vor. Einmal im 2. Buch Mose, wir haben es gerade gelesen, und noch ein 2. Mal im 5. Buch Mose. Da steht: Halte den Sabbat, halt ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist dein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Dein Sklave und deine Sklaven sollen sich ausruhen, wie du. Gedenke, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu begehen. Das 5. Buch Mose ist wie eine Art Abschiedsrede von Mose und es wird nochmal ein Recap, eine Rekapitulation dessen durchgeführt, was das Volk Israel so erlebt hat. Und da gehören die 10 Gebote natürlich auch dazu. Wir sind hier wieder beim Warum des Sabbats. Ist euch aufgefallen, der Wortlaut der ersten Verse ist in Exodus und Deuteronomium eigentlich fast identisch. Nur die Begründung ist ganz verschieden. In Exodus ist die Begründung, dass wir den Sabbat halten sollen, weil Gott es ebenfalls so getan hat. Und hier ist nun die Begründung, dass Sklaven und Sklavinnen einen Ruhetag haben sollen. Man kann stutzig werden, weshalb hier Sklaven und Sklavinnen einfach so casual genutzt werden. Das ist aber nicht das Thema heute. Aber Gott präsentiert sich über die ganze Bibel als Befreier. Und hier ist eben auch der Sabbat Befreiung. Und Sabbat ist Widerstand gegen ungerechte Herrscher. Sabbat ist Widerstand. Und weil es sich schöner anhört, sage ich es auch noch auf Englisch, weil das kann man sich besser merken. Rest is resistance. Bleiben wir hier mal bei dieser kurzen Ausführung und gehen weiter dazu, wie sich Jesus am Sabbat verhalten hat, wie er den Sabbat gehandhabt hat. In erster Linie war Jesus Jude und er hielt den Sabbat. Lukas 4, Vers 16 berichtet davon, wie Jesus wie gewohnt in die Synagoge ging und sogar den Synagogendienst verrichtete. Jetzt fallen uns natürlich auch direkt Geschichten ein, wo Jesus am Sabbat geheilt hat. Und das tat er oft. Schaut mal hier, alle Evangelien berichten davon. Außerdem hat Jesus über den Sabbat gelehrt. Wir lesen, dass Jesus jedes einzelne Gebot der 10 Gebote nochmal wiederholt hat und sogar erweitert hat. Nur das 4. Gebot, das Sabbatgebot, das wiederholt er nicht. Vielleicht war das sowieso für ihn klar, weil es so verankert ist in der Schöpfung, weil es so verankert ist im Volk Israel, das wissen wir nicht. Aber er sagt sogar, dass er selbst, der Menschensohn, Herr im Sabbat ist. Und dass der Sabbat für den Menschen und nicht andersrum ist. Jesus gelang es der Sehnsucht, nach der ursprünglichen und göttlichen Ruhe der Menschen so zu begegnen, da er diese göttliche Ruhe selbst in sich trug. Er selbst war eins mit dem Vater und trotzdem zog er sich immer wieder selbst auch in die Ruhe mit seinem Vater zurück. Jesus zeigte auf, dass das Geschenk eines ganzen Tages Ruhe und Freie nichts mit dem Einhalten von Regeln zu tun hat, sondern Gott schafft diesen Raum. Erinnert ihr euch an das Sabbatgesetz, dass man nichts verändern oder kreativ schaffen darf? Jesus hat geheilt am Sabbat. Er hat fundamental verändert. Jemand, der vorher wegen seiner Krankheit sozial geächtet wurde und sein Dasein als Straßenbettler fristete, wurde von dem einen auf den anderen Moment vom lebendigen Gott gesehen und geheilt. Jesus hat fundamental verändert. Und das hat die jüdische Obrigkeit ja auch ganz schön auf die Palme gebracht, denn nach ihrem Gebot, nach dem jüdischen Gebot, hätte Jesus für den Sabbatverstoß den Tod verdient. Doch er macht eins ganz klar, im Sabbat geht es um Einheit mit Gott. Es geht um Freiheit von Last und um eine heilige Ruhe. Und Jesus selbst verkörpert all das. Wir stehen hier übrigens gerade bei A, wie anders. Das ist ein bisschen unkreativer als der Rest. Falls euch noch was Besseres einfällt, könnt ihr das mir im Nachhinein sagen. Die Weltgeschichte ist eine Abfallgeschichte vom Sabbat Gottes. Der Mensch verlor diese heilige Gemeinschaft mit Gott, diese Gemeinschaft, die keine Unterbrechung und keinen Abend braucht, weil alles da ist. Und stattdessen kam die Arbeit in das Leben der Menschen. Erst durch das Sabbatgesetz und noch viel mehr durch Jesus ist der Schöpfungssabbat wieder in das Leben der Menschen getreten. Jesus' gute Nachricht ist eine Verheißung, alle denen Ruhe zu verschaffen, die das nicht selbst können. Und diese Ruhe gilt für alle. Und schaut mal in diese Welt, ohne meine Güte sind wir davon weit entfernt. Also gerade diese Generation, die wir hier sitzen, wir kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe, weil wir immer connected sind. Wir haben FOMO, wir wollen unsere Terminkalender bestmöglich optimieren und eine Strategie entwickeln, wie wir möglichst viel in möglichst kurzer Zeit erreichen können. Wir sind rastlos. Wir sind eben noch nicht angekommen in Gottes ewiger Ruhe, einer ewigen Einheit, einer ewigen Freiheit von Last. Wir hoffen noch darauf. Wir haben es auch gerade schon gesungen. Und mit voller Gewissheit kann ich euch sagen, es wird aber eine neue Welt geben. Gott wird jede Träne trocknen und er wird jede Rastlosigkeit in Frieden verwandeln. Jeden Schmerz nehmen, darauf hoffen wir als Christen. Seit Jesus dürfen wir darauf hoffen. Und damit sind wir im Heute. Paulus, ein sehr wichtiger Nachfolger Jesu, er hat ganz viel, was jetzt wir heute im Neuen Testament lesen, selber geschrieben. Mit Paulus wird eins ganz klar, dass wir uns von einer Gesetzlichkeit in Bezug auf den Sabbat freimachen sollen. Er schreibt in seinen Briefen an verschiedene Gemeinden, darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise oder Trank oder wegen eines Festes, ob Neumond oder Sabbat. Das alles ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Die Wirklichkeit aber ist Christus. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir gehören zu Jesus. Das bekennen und feiern wir auch gleich im Abendmahl. Nur in ihm können wir diese wahre Ruhe finden. Nun ist es aber trotzdem interessant, dass Paulus und Jesus übrigens auch immer den Sabbat hielten. Das lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass Paulus immer den Sabbat gefeiert hat. Und er hat auch nie in Frage gestellt, dass es was Gutes ist. Nur er hat angeprangert, diese Gesetzlichkeit, ja, das an dieser Gesetzlichkeit festzuhalten. Er macht deutlich, mit Jesus hat eine neue Zeit angefangen. Wir müssen nicht mehr versuchen, durch das Einhalten aller Gesetze vor Gott als gerecht zu bestehen. Das schaffen wir eh niemals. Sondern Jesus spricht uns gerecht. Und er schafft einen neuen Bund. Und vor diesem Hintergrund dürfen wir auf den Sabbat blicken, der so gut für uns ist. Und mein Statement an dieser Stelle ist, und ich denke, Paulus würde mir da sicherlich beipflichten, in Jesus ist dieser Welt die Ruhe Gottes begegnet. Und weil wir in der Ruhe, die Gott uns schenkt, auch Jesus begegnen können, daher dürfen wir, ich würde tatsächlich sagen, daher sollten wir einen Sabbat in unserem Leben feiern. Alle Formen der Spiritualität, ob es in Gottesdienst gehen ist oder Bibel lesen oder Fasten oder was weiß ich, das entspringt einem inneren Antrieb. Der Sabbat entspringt Gottes Antrieb. Den Sabbat gibt es eh, egal ob Sommer oder Winter, ob Krieg oder Frieden herrscht. Der Sabbat ist mir geschenkt. Und in der Bibel ist das Erste, was heilig genannt wird, ein Tag, eine Zeitspanne, der Sabbat. Der erste Tempel als Ort der Gottesbegegnung ist nicht ein Haus aus Stein und Lehm oder so, sondern es ist ein Tag. Und ich fordere dich mal heraus, wenn du Rastlosigkeit in dir spürst, wenn du eine Sehnsucht hast nach Ruhe, vielleicht wenn du eine Sehnsucht hast nach Gott, dann halte den Sabbat. T wie try it out oder versuch es. Ich komme zu ein paar letzten Beispielen. Stopp, aufhören. Ich höre auf mit dem Sorgen und dem Wollen. Und wenn du an Gott glaubst, kannst du vielleicht sagen, ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt. Und ein Ruhetag ist ein Ausdruck dessen, dass ich darauf vertraue. Das braucht Mut und Widerstandsfähigkeit. Rest is resistance, vielleicht erinnert ihr euch. Es ist eine Auflehnung gegen unsere aktuelle Hustle-Kultur, gegen unsere Kultur des immer mehr Erreichens. Es erfordert Mut, einen Termin abzusagen und zu sagen, ich kann mich heute nicht zum Planungsmeeting treffen, ich halte den Sabbat. Ich habe mich an meine Kindheit zurückerinnert. Dort gab es sonntags immer nur Weißbrot, samstags gab es bei uns Brötchen, weil sich meine Eltern geweigert haben, sonntags in ein Geschäft zu gehen. Das ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber es ist eine bewusste Entscheidung, den Tag, den Sabbat anders als die anderen Tage zu halten. Rest, ausruhen. Mein Gott ist ein Gott, der ruhte. Und erst die Ruhe machte diese Schöpfung vollkommen. Diese Ruhe ist gesegnet und geheiligt und es kann Fruchtbares daraus entstehen. Wenn mein Geist und mein Körper zur Ruhe kommen und das einen ganzen Tag, dann kann ich Kraft schöpfen. An diesem Tag lese ich keine Arbeits-E-Mails. Ich schaue nicht schon mal in den Kalender, was nächste Woche so ansteht. Ich mache keine Wäsche. Das ist bei mir leider noch ein Wunschzustand. Es ist schon auch wild, dass ich diese Predigt halte. Ich halte die schon auch wirklich für mich selbst. Aber es braucht natürlich Training, das irgendwie in sein Leben zu implementieren. Und natürlich gibt es verschiedene Lebensformen. Natürlich sieht ein Ruhetag mit Kindern anders aus als ohne Kinder. Doch es gibt diesen Tag eh und es sind dann persönliche und individuelle Entscheidungen, diesen Tag zu halten und vielleicht auch für andere zu ermöglichen. Und natürlich gibt es unterschiedliche Arbeitsformen auch. Für mich wird der Sonntag wahrscheinlich ein Arbeitstag sein und es gibt auch Schichtsysteme. Aber überleg mal, wie kann ein Ruhetag bei dir aussehen? Worship, Anbetung. Ich versinke an diesem Tag nicht in individualistischen Bedürfnissen, sondern mein Tag hat eine Richtung, die von mir wegweist. Dieser Tag ist auf Gott gerichtet. So wie die Juden zur Synagoge gingen, so und auch immer noch gehen, so halte doch an diesem Tag geistliche Gemeinschaft. Geh vielleicht in den Gottesdienst. Und auch hier gibt es unterschiedliche Situationen im Leben. Manchmal ist es einfach nicht dran. Und es ist dran, eine Predigt als Podcast zu hören, Worship alleine zu hören, die Bibel aufzuschlagen, vielleicht das allererste Mal die Bibel aufzuschlagen und alleine mit deinem Gott zu sein. Doch mein Wunsch ist es, dass wir diese geistliche Gemeinschaft, in der wir Abendmahl feiern können, in der wir miteinander lachen können, hochhalten. John Mark Comer, von dem wir wirklich viel über diesen Sabbat lernen können, er sagt oder er beginnt diesen Tag immer mit dem Ausschalten der Handys und lädt dann andere Leute zu seinem Tisch ein und feiert mit ihnen gemeinsam und hält geistliche Gemeinschaft. Im Laufe der Zeit ist übrigens der Sabbat von dem Samstag und dem Freitag auf Sonntag gerückt, weil wir nicht mehr die Ruhe nach der Schöpfung feiern, sondern weil es der erste Tag der Woche ist und weil wir die Ruhe nach der Auferstehung feiern. Und schließlich Delight, Freude. Gott ist pure Freude. Stress und Trauer kommen eh in unser Leben, aber an der Freude sollten wir festhalten. Und der Sabbat kann genauso ein Tag zur Ehre Gottes sein, denn Freude ist Ehre Gottes. Überleg dir mal, was ist das Schönste, was jemand machen kann, wenn du ihm ein Geschenk machst. Es ist doch eigentlich, wenn man sich darüber freut. Und Gott hat uns diesen Tag geschenkt, darum sollten wir uns darüber freuen. Wie gesagt, mach vielleicht ein Festmahl am Anfang, so wie John McComber. Und lass uns da auch nicht nur an uns denken, sondern lass uns an Alleinstehende und alte Personen denken und an unsere Tische einladen. Lass uns aber auch an Familienväter und Mütter denken, die vielleicht gar keine Zeit haben, so viel zu kochen. Vielleicht ist es für dich dran, mal als Single eine Familie einzuladen. Es ist auch nicht nur möglich, diese geistliche Gemeinschaft, diese Freude in Gottesdienstgemäuern zu feiern, sondern das geht genauso am Krankenbett. Vielleicht ist es für dich, der du heute hier sitzt, dran, mal jemanden im Krankenhaus und im Altenheim zu besuchen, um geistliche Gemeinschaft und Freude miteinander zu feiern. Und sehen wir mal vom Essen weg, so schön es auch ist, aber der Sabbat kann dafür genutzt werden, lange Spaziergänge zu machen, gute Mittagsschläfe zu machen, witzige Filme zu schauen, sich zu freuen. In dieser unvollkommenen und rastlosen Welt können wir durch den Sabbat der Ruhe Gottes, der wir entgegenleben, schon hier und jetzt begegnen. Und die ganze Schöpfung braucht diese Ruhe. Ich schließe mit einem Zitat des Kirchenvaters Augustinus: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.